Herzlich willkommen zu Erfolge. Serien episodenweise.
Mit Clemens Fischer.
Ja, und damit herzlich willkommen hier wieder zu Erfolge. Ich muss gerade hier erstmal eine Biene, Wespe verscheuchen, die sich hier in der Wohnung im Aufnahmeraum sozusagen verflogen hatte. Wollte ich euch das Rumgesumme praktisch ersparen. Hat auch geklappt. Also, wir kommen heute, wie ihr ja sicherlich wisst, zur letzten Folge von Band of Brothers, Folge 10, Kriegsende, Points im Original, Regie wie in der Quarantin-Folge Michael Salomon und geschrieben hat sie uns Erik Jendrissen zusammen mit Erik Borg, also zwei Namensvettern, auch beides mal Erik mit K, hatten ja auch schon andere Folgen geschrieben hier. In den USA erschienen am 4.11.2001 HBO und dann in Deutschland feierte diese Folge Premiere auf Premiere Film am 1.5.2003 natürlich Pay TV. Ja, und dann geht's auch schon los mit der Zusammenfassung. Ich nipp erstmal am Kaffee. Die Easy erreicht im Sommer 45 Berchtesgaden und ja, man feiert da im eingenommenen Adlerhorst. Also da gab's ja dieses Wettrennen gegen die Franzosen und auch Briten, glaube ich. Auf jeden Fall bei Franzosen, habe ich mir notiert. Ja, dann ging es dann weiter rüber nach Österreich und dort erfahren eben die Männer der Easy, dass sie nach Okinawa, also die Einheit wohl nach Okinawa verlegt wird. Denn es war ja so, dass im Pazifik der Krieg noch ein paar Monate weiterging. In Europa war ja schon dann Kriegsende. Ja, und dann erfahren wir noch, wer eben genügend von diesen Punkten gesammelt hat, konnte da sofort nach Hause. Es gab wohl auch so eine Art Lotterie, Punktelotterie oder so. Und dann, wenn man die erhalten hat, dann konnte man auch nach Hause. Winters strebt keine weitere militärische Laufbahn an und stieg dann irgendwie in Nixons Familienunternehmen mit ein. Und wir erfahren natürlich auch noch, was die anderen Protagonisten der Easy Company da, wie es für die eben nach dem Krieg dann beruflich, teilweise auch wie es privat so weiterging für sie. Zur Trivia. Im wirklichen Leben behielt Dick Winters diese Pistole, die dieser deutsche Offizier, der kapituliert hatte. Und hat da eben festgestellt, dass sie in 6 Jahren Krieg nie abgefeuert worden war. Und die hat er dann immer noch besessen und wurde auch nicht mehr abgefeuert. Also es blieb dann dabei. Das Kehlsteinhaus, Hitlers Rückzugsort oberhalb von Berchtesgaden, wo die Easy Company da stationiert ist, wurde eben von Hitler wohl kaum genutzt, da er Höhenangst irgendwie hatte und ja, mochte wohl auch die kalte, dünne Bergluft nicht. Wird heute saisonal als Restaurant genutzt und ist eines der wenigen unversehrten Denkmäler aus der Nazi-Zeit, wobei Denkmäler hier, glaube ich, vielleicht komisch übersetzt ist, aber ihr wisst bestimmt, wie es gemeint ist. Das Zitat von eben, was Dick Winters dazu geschrieben wird, also Company of Heroes, ne, gibt's ja auch, kennt ihr auch die Spielreihe, kann ich nur empfehlen, hat jetzt aber nicht unmittelbar etwas, Zweiter Weltkrieg, hiermit zu tun mit der Serie. Ja, es ist zwar derjenige, der eben es im Interview sagte, also Dick Winters, aber er zitiert damit seinen Freund Mike Rennie und es ist Rennie, der das Gespräch mit seinem Enkel geführt hat, nicht Winters, wo eben Company of Heroes, der Ausspruch wohl zum ersten Mal so gefallen ist. Während er in Österreich ist, fragt Talbert, ja, sollen wir jetzt hier die Berge hinauflaufen oder da runterfahren? Und nach dem Zweiten Weltkrieg wuchs da auch die Skiindustrie dann in den USA heran, aufgrund der Erfahrungen eben von den, heimkehrenden Soldaten, die in Europa stationiert waren. Und Winters schickte die Männer da sogar mit Skilehrern auf den Berg, damit sie das Skifahren lernten, nur um sie aus der Gefahrenzone zu halten. Obwohl der Skilift nicht in Betrieb war, konnte eben der Berg von den Männern da erklommen werden. Das hat alles so geklappt. Ja, der Titel der Folge bezieht sich eben darauf, was die Soldaten erreichen mussten, um nach Hause zurückgeschickt zu werden, also Points. Trotz ihrer jahrelangen Kampfeinsatzes hatten eben viele Mitglieder der Easy Company noch nicht genügend Punkte, um dafür in Frage zu kommen, nach Hause geschickt zu werden, um dafür qualifiziert zu sein, Zu den Fehlern. Die Hinrichtung des angeblichen Lagerkommandanten da war ähnlich wie hier in der Folge dargestellt, aber nicht ganz so. Captain Spears wurde vom ehemaligen Gefangenen eben über den Aufenthaltsort informiert, dieses Kommandanten, und war da überzeugt, dass das so alles seine Richtigkeit hatte, schickte da Spears, Lynch, Liebgott, Sisk und Moon, um ihn zu töten. Als sie dort ankamen, verhörte Liebgott auch den Verdächtigen, wohl eine halbe Stunde lang, und nachdem sie sich davon überzeugt hatten, dass es sich eben um, in Anführungszeichen, ihren Mann handelte, luden die Gefangenen ihn in das Fahrzeug und fuhren weg. Und am Rande einer Schlucht wurde der Gefangene hinaus beordert und Diebgott schoss dann zweimal auf ihn. War wohl dann noch wo irgendwie am Leben und rannte dann einen Hügel hinauf und nicht herunter, der Gefangene. Moon erhielt dann den Befehl zu schießen, weigerte sich aber. Stattdessen feuerte Sisk und tötete den fliehenden Mann. Webster war bei diesem Vorfall nicht anwesend. Um die Identität des Gefangenen und seine Schuld, das wurde auch nie irgendwie ja, bestätigt. Also, man weiß nicht genau, ob das jetzt auch der Gesuchte war. Während des Baseballspiels trägt Buck Compton bei langen Einstellungen einen modernen Fängerhandschuh. Bei Nahaufnahmen sieht man aber, es ist ein regulärer Fängerhandschuh aus der Zeit, also dann wird es praktisch wieder richtig der Fehler sozusagen. In Points, als die Easy zum ersten Mal in Berchtesgaden einmarschiert, sieht man in der ersten Einstellung, in der die weiße Fahne zu sehen ist, links in einem Fenster noch im ersten Stock, wohl jemanden, der mit einer Handycam, also Mini-DV-Kamera, kennt ihr bestimmt auch noch, ja, da die Filmcrew wohl und die Schauspieler aufnimmt. Ist mir aber auch nicht aufgefallen. Easy Company war nicht die erste, die eben die Stadt Berchtesgaden einnahm und dessen Kehlsteinhaus hier betrat. Sie erwähnten, dass sie eben, wie vorhin erwähnt, schon versuchten, die Franzosen dazu schlagen. Und es wird angedeutet, dass sie das auch taten. Aber in Wirklichkeit war es wohl so, also es war so, wohl klingt ja immer mit Anführungszeichen gesprochen, es war so, dass das 7. Infanterieregiment, die Cotton Bellas, die als Teil der 3. Infanteriedivision für die USA im Zweiten Weltkrieg in Nordafrika auch operierten, da wohl, also wie sage ich schon wieder wohl, ist, jetzt habe ich nicht gelernt aus dem Fehler, den ich eben gemacht habe und ja und haben dann eben Berchtesgaden zuerst erreicht und zwar nicht die Easy Company. Ja, 4. Mai 1945, 15:58 Uhr trafen sie dort ein. Aber hat man hier wohl aus inszenatorischen Gründen eben die Easy Company für genommen, um die geht es ja hier hauptsächlich. Bei dem deutschen General, der hier gespielt wird von Wolf Kaller, handelt es sich um den historischen General Theodor Tolstorf. Er war da 36 Jahre alt zu dem Zeitpunkt, als er am 8. Mai sich eben vor Lieutenant Lipton ergab. Und hier war es so, dass der Schauspieler 61 Jahre alt war, der eben Tolstorf darstellte. Also nicht nur eine kleine Diskrepanz. Ich fand, er hat es auch gut dargestellt, aber schon merkwürdig, wenn man das dann im Nachhinein so liest, dass da eben kein Schauspieler genommen wurde, der vielleicht eher in dem, ich sag mal, realistischen Altersbereich des tatsächlichen Generals zu dem Zeitpunkt kommt. Aber hat man sich hier für eine andere Variation entschieden. Als der betrunkene Soldat sein Gewehr erhebt und da auf Sergeant Grant feuert, zielt er eindeutig sehr weit rechts an den vorbei, ja, und kann ihn nicht, wie eben zu sehen, im Kopf treffen. Hat man vielleicht gemacht, um das Risiko für den Schauspieler so gering wie möglich zu halten, da selbst eine Platzpatrone ein Objekt eben da recht schnell wegschleudern kann und schwere oder tödliche Wunden verursachen kann, weil es ja auch eine Entfernung, die jetzt nicht so groß war. Deshalb ist es eben so, dass man sich da natürlich für die sichere Variante entschieden hat. Ist verständlich, finde ich. Ja, Zitat der Woche habe ich mich für Winters entschieden, denn er fasst es jetzt hier nochmal zusammen, finde ich, was wir in dieser Folge sehen, was auch so vor sich geht, trotz Kriegsende. Und zwar sagte er, der Feind hatte sich ergeben, aber irgendwie starben trotzdem noch junge Männer. Und so war es ja auch, also teils aus ja, betrunken oder hatten zu wenig zu tun, machen Quatsch oder völligen Blödsinn. Ja, gesagt, in diese Richtung ging es ja auch, wurde ja auch angedeutet. Und ja, das ist natürlich ziemlich, weiß nicht, fällt einem wenig so ein, weil der Krieg ist ja praktisch vorbei und jedenfalls in Europa. Also das ist ja schon unnötig, überflüssig. Zum Fazit, bemerkenswert fand ich die Ansprache des deutschen Generals hier am Ende. War einfach eine Ansprache, die jetzt auch für die Easy hätte gelten können, wären sie jetzt auf der deutschen Seite gestanden und hätten praktisch den Krieg verloren oder die Kampfhandlung eingestellt. Das fand ich schon sehr beeindruckend und auch universell gehalten. Also es ist klar, spricht der General da zu seinen deutschen, wie sagt, Untergebenen, also zu seinen Männern halt, aber haben die auch schon, glaube ich, recht so wahrgenommen von der Easy Company einige, dass es eben auch die Worte von Winters oder wem anders hätten sein können. Sink oder so hätte ja auch sein können, aber die standen ja auf der anderen Seite, aber theoretisch zumindest. Ein Gedankenkonstrukt, sage ich jetzt mal. Ja, ach so, den Dialog fand ich auch recht, ja, hatte ich mir auch nochmal aufgeschrieben, zwischen Sink und Winters. Genau, der sagt zu Winters irgendwie, ja, hier, nehmen Sie das 2. Bataillon und kommen Sie diesem französischen Mistkerl zuvor. Also schon eine stärkere Rivalität, als vielleicht unter Alliierten eigentlich normal, weiß ich nicht, klingt jedenfalls so, als ob da nicht so von der Wertschätzung oder Zusammenarbeit da gab es da vielleicht einige, ja, Querelen. Genau, Flashbacks von Winters haben wir auch einige noch gesehen. Und ja, also ich würde der Episode einen leichten Daumen nach oben geben. War schon interessant zu sehen, wie praktisch so das Kriegsende für diese Einheit, was dann für diese Einheit noch, ja, was es bescherte, wie es da weiterging mit den Charakteren, weil gibt es ja auch andere Serien, das endet dann einfach und nach bestimmten Kampfhandlungen und man weiß jetzt nicht, wie geht's weiter. Und das fand ich gelungen, dass man das hier noch etwas eingeführt hat am Ende der Folge. Und da wären wir nämlich auch schon, denn auf der DVD-Box, die ich hier habe, also es gibt ja diese Tin-Box, die da hatte ich leider damals nicht zugegriffen. Vielleicht hatte ich es auch zu spät gesehen. Also diese Metall- oder ja, Metallblechbox, die sehr schön ist vom Design her auch. Ich habe diese normale Blu-ray-Box, aber das ist ja auch nicht schlimm. Ist ja auch sehr viel dabei. Unter anderem jetzt hier diese Special DVD, hätte ich gesagt, Blu-ray, wo nochmal bestimmte Dinge drauf sind. Und ja, auf dieser Blu-ray sind, wie gesagt, einige Sachen drauf. Doku, Making-of, ja, Videotagebücher von Ron Livingston, also hier Captain Louis Nixon verkörpert er und die Premiere in der Normandie. Da will ich nur kurz etwas zu diesen Specials sagen, die ihr natürlich, wenn ihr die Blu-ray habt, entweder gesehen habt oder nicht, falls nicht, kann ich euch nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Unter anderem, ja, die Doku fand ich sehr interessant, hat, glaube ich, auch immer einzelne Abschnitte so vor den Episoden, je nachdem, wie es gepasst hat, thematisch da so Schnipsel hervorgebracht, beziehungsweise da vor die Episoden geheftet und das stammt eben aus dieser Doku so rum. Ich hoffe, ich konnte es erklären. War jetzt vielleicht etwas kryptisch, aber ja, genau. In der Doku, da sehen wir eben diese Interviews mit den tatsächlichen Männern der Easy Company. Ja, da wird auch unter anderem nochmal auf dieses Wort Kurahi eingegangen, also der Berg und die Bedeutung des Wortes eben. Dann wird da auch unter anderem noch darauf eingegangen, dass die Easy Company mit die höchste Opferzahl hatte. Ja, zum Beispiel, also beim D-Day, die Hälfte der Männer waren verwundet, verletzt oder schon dann gefallen. Dann spielt dann auch noch die Weltwirtschaftskrise rein, wird auch etwas dazu gesagt. Die Easy Company waren ja Fallschirmjäger da und die sind halt, was auch interessant ist, finde ich, vor ihrem ersten regulären Flug sozusagen sind sie schon aus dem Flugzeug gesprungen. Also so regulär mit Flug und Landung hatten es viele dann natürlich noch nicht mitgemacht, waren ja auch junge Kerle. Das heißt, die sind praktisch haben ihre ersten regulären Flüge mit Start und Landung regulär jetzt ohne Krieg, sondern Zivilluftfahrt dann erst später gemacht. Ist natürlich auch irgendwie interessant, kann man sich jetzt auch so, finde ich, gar nicht vorstellen, aber ist natürlich logisch, dass es damals so gewesen ist. In diesem Adlerhorst hat man damals wohl, ja, sieben, jetzt fange ich schon wieder mit wohl, hat man damals so sieben LKW-Ladungen Alkohol wegtransportiert, also war ordentlich viel zu holen, was eben alkoholische Getränke angeht und dann hatten wir noch hier irgendwie erfahren, wie es gab da Appelle in Unterwäsche und einige Tage hatte die Easy Company da, um zu relaxen und ja, eben betrunken zu sein. Nach dem, was sie da alle durchgemacht haben, denke ich, kann man ja auch sagen, war vielleicht auch verdient. Wobei vielleicht nicht dem militärischen Standard entsprechend. Aber da wisst ihr vielleicht mehr, wenn ihr zum Beispiel beim Militär, Bundeswehr oder so seid, wie da gibt es bestimmt Bestimmungen, die sowas untersagen. Würde ich jetzt mal tippen oder einschränken. Solche Saufgelage, ja. Dann gibt es noch ein Making-of. Da wird unter anderem darauf Bezug genommen, dass es hier das Set eben, das Main-Set war 5 Hektar groß in England und da wurden die Schauspieler auch trainiert, Special Effects wurden da einstudiert und gezeigt und es gab, man hatte diese DC-3-Flugzeuge, davon hatte man für diese Serie genau 4 Stück. Das ist natürlich zu wenig, um jetzt die D-Day-Landung inszenieren zu können oder auch allein die Starts, wie sie abheben aus England und dann ja über den Kanal praktisch fliegen. Das ist zu wenig. Deshalb hat man auch den Kameraleuten gesagt, ja, hier bitte, sobald hier eine abhebt, dann filmt es von der Seite, rennt dann über rüber auf die andere, filmt es von vorne, von hinten, von schräg unten, von der Seite. Also je mehr Aufnahmen man da hat, desto mehr kann man praktisch dann natürlich auch uns Zuschauern, denke ich mal, suggerieren, ja, okay, das sind mehrere Flugzeuge. Natürlich, Visual Effects hat man bestimmt dann auch einige eingefügt, aber so hatte man dann noch mehrere Kameraperspektiven, viele zur Verfügung, denn man hatte, wie gesagt, nur 4 fliegende Flugzeuge. Dann gibt es noch da einen Abschnitt im Making-of zu den Digital Effects, Market Gardens und Market Garden unter anderem. Da gab es ja auch diese massiven Absprünge. Da wurden dann auch, wie so Schablonen würde ich es mal nennen, gebastelt am Computer von eben Abspringenden, wo dann die so als Schablone genommen wurden und in den Hintergrund so eingefügt wurden, dass man praktisch sieht, okay, es springen ganz viele ab und nicht nur 5 Leute, sondern dass es dann praktisch der Himmel auch voll ist von Fallschirmen. Truppen, genau. Ja, was erfahren wir da noch? 14.000 Schuss pro Tag wurden da abgefeuert. Das ist schon ordentlich. Und der Tiger-Panzer aus Private Ryan, der Soldat James Ryan, wurde da auch etwas umgebaut für Band of Brothers. Und nach der dritten Folge war es wohl so, irgendwie hatte ich auch da erfahren, rausgehört, dass es schon mehr explosives Material verbraucht worden sei als im gesamten Film der Soldat James Ryan. Aber ist schon bemerkenswert. Wobei halt 3 Folgen Band of Brothers, das sind dann ja auch, ist ja dann ja, wäre ja auch ein längerer Film. Genau, was wird noch dort erwähnt? Ja, es gab wohl einen Flugzeughangar mit über 200 Bäumen und da hat man auch Bastogne die Effekte da mit den Mörsern inszeniert. Es dauerte da wohl 4 Wochen so, diesen künstlichen Schnee hinzubekommen am Bastogne-Set, also es war nicht so einfach. Hat man auch extra so, ich hätte jetzt Laubbläser gesagt, ist natürlich falsch, aber so wie so Schneemaschinen gebaut, sah etwas wie Ghostbusters aus, wird auch so dargestellt von den Set-Designern oder die das da eben ausführen, ja. Dann gibt es noch Videotagebücher, relativ lang, das sind immer so, weiß ich gar nicht, wie viele es sind, über 15 waren es, glaube ich. Kann man sich einzeln anschauen, so gestückelt oder wenn man möchte, komplett, ist eine Stunde circa, genau, wo eben Ron Livingston, also Captain Lewis Nixon da vom Set berichtet. Viele Einblicke, aber da gab es leider keinen Untertitel, keinen deutschen und auch keinen englischen, so wenn ich das richtig so gesehen habe, also bei mir jedenfalls nicht. Ja, und dann gibt es noch die Premiere in der Normandie, das geht aber leider nur 3 Minuten, so also ein kleiner Clip, wo eben die Männer der Easy Comedy da eingeladen wurden und der Premiere beiwohnten zu der Serie. Ja, und damit sind wir am Ende dieser Reise, dieser tollen Serie. Was hat euch denn an dieser Serie besonders, was hat euch beeindruckt, was ist vielleicht eher Kritik, die ihr an dieser Serie habt oder gefällt euch der Podcast? Schreibt es mir natürlich sehr gerne über die Social Media Plattformen, also Facebook, Twitter, Instagram ist selbstverständlich vorhanden oder eben auch auf die Webseite in dem Blog. Eure Anmerkungen tippen natürlich oder als E-Mail gibt es natürlich auch. Macht dies sehr gerne und dann ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich habe ja einige Ideen, aber dazu natürlich erst, wenn es soweit ist, denn muss ich ja selber noch etwas daran arbeiten. Habt noch einen schönen Tag und dann hört auch beim nächsten Mal gerne wieder rein. Macht es gut, tschüss.